Domradio weltweit zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wir sprechen in dieser Sendung über Kasachstan und insbesondere auch darüber, wie es den Katholiken dort geht. Einer, der das Land schon mehrmals besucht hat, ist der Theologe Martin Buschermühle. Er berät unter anderem kirchliche Hilfswerke wie Renovabis. Ich habe ihn an der Strippe. Guten Tag, Herr Buschermühle.
Grüße Sie ganz herzlich und die Hörerinnen und Hörer des Domradios.
Ich danke Ihnen. Sie beraten das katholische Osteuropa-Hilfswerk Renovabis, haben auch schon für Renovabis direkt gearbeitet. Wie muss man sich das vorstellen? Welchen besonderen Schwierigkeiten begegnet Renovabis in einem Land wie Kasachstan?
Kasachstan ist geprägt von riesigen Entfernungen. Das heißt, man fährt hunderte von Kilometern durch die Städte von einer Pfarrei zur nächsten. Und für die Seelsorge bedeutet das natürlich auch wegen der klimatischen Bedingungen, das heißt im Sommer sehr heiß und im Winter Frost bis 40 Grad minus, einfach Schwierigkeiten in der täglichen Arbeit für Krankenbesuche, für Seelsorge, um in die Filialgemeinden zu kommen. Das ist in manchen Jahreszeiten gar nicht richtig möglich.
Hm. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Ich habe ja gerade gesagt, Sie beraten Renovabis auf Projektebene. Was klären Sie da zum Beispiel in einem Land wie Kasachstan ab, bevor Renovabis sich einschaltet?
Also ein konkretes Beispiel. Renovabis hat über viele, viele Jahre den Pfarrgemeinden Heizkostenzuschüsse gewährt, weil einfach wegen der strengen Winter und der geringen Einnahmen, die Pfarreien selbst erlangen können, sie sonst nicht lebensfähig gewesen wären. Und dann haben wir bei unseren Besuchen festgestellt, dass einerseits recht sorglos umgegangen wurde mit der Energie. Es hat aber auch mit den Systemen zu tun. Es sind also die Heizkörper alle an einem einzigen Rohr. Man kann nicht unterschiedlich regulieren in den einzelnen Zimmern, sonst wäre der letzte Heizkörper kalt, wenn man vorne irgendwo regulieren oder abdrehen wollte. Das heißt, die Wärme wurde mit Fenster auf, Fenster zu reguliert in den Räumen. Aber es musste natürlich auch Kirche, Pfarrhaus, es war alles nur in einem einzigen Kreislauf, alles geheizt werden. Zum Teil waren die Kirchen dann auch zu warm für unsere Begriffe. Wobei, wenn die Leute bei 26 Grad minus weite Fußwege haben, dann freuen sie sich, wenn sie sich in der Kirche auch aufwärmen können. Früher war dann die Kohle dort sehr billig. Inzwischen sind die Preise aber nachgezogen. Es ist immer noch viel günstiger als in Europa. Aber trotzdem wurde das von Jahr zu Jahr teurer. Und dann haben wir versprochen, dass wir ihnen helfen, Energie zu sparen durch Austausch der Fenster, eben Erneuerung der Heizsysteme, Wärmedämmung mit Dämmstoffen wie Mineralwatte oder Styropor, Abdichtung der Dächer und so weiter. Und mit allem, was dazugehört, denke ich mal, kann man fast die Hälfte oder sogar noch mehr der Energie einsparen und damit natürlich auch dann dafür sorgen, dass die Pfarreien weniger abhängig werden von Hilfe aus dem Ausland.
Aber bevor so ein Projekt dann auch realisiert wurde, sind Sie mit Sicherheit vorab erstmal nach Kasachstan gereist und haben sich die Lage vor Ort angeschaut.
Ja, ich bin so 3, 4, 5 Mal im Jahr in Kasachstan, spreche mit den Verantwortlichen, schaue mir das vor Ort an, konsultiere einzelne Fragen, technische Fragen auch nochmal mit Spezialisten. Also inwieweit man zum Beispiel Kohle ersetzen kann durch nachwachsende Rohstoffe. Es wurden oder es werden bisher unvorstellbare Mengen von Stroh und Biomasse einfach auf den Feldern verbrannt. Und in einem Projekt haben wir eben jetzt dafür gesorgt, dass wir einfach mal beispielhaft einen Ofen für Biomasse bezuschusst haben, sodass man das Stroh bzw. andere landwirtschaftliche Abfälle, die bei der Getreideaufbereitung entstehen, Spelzen, einfach in diesem Ofen direkt verheizen kann und dadurch Kohle einspart.
Wie ist es denn allgemein in der Begegnung mit Menschen dort? Kasachstan ist ja für uns Westeuropäer sehr weit entfernt. Wie würden Sie das beschreiben?
Also in Kasachstan waren mal ungefähr 2 Millionen Deutsche noch zum Ende der Sowjetunion, die sind fast alle inzwischen in Deutschland, haben das Land verlassen. Auch viele Polen sind weggegangen und die Kirche, die dort vielleicht mal über 100.000 Glieder hatte, hat jetzt vielleicht noch 5.000, 10.000, ist schwer zu schätzen. Also wenn im statistischen Jahrbuch des Vatikan von 100.000 Gläubigen zum Beispiel in der Diözese Karaganda die Rede war, noch zu Zeiten vom Erzbischof Jan Pavel Lenger, dann hat der Nachfolger, der Bischof Janusz Kaleta, an Ostern gezählt und hatte noch 850 Besucher. Aber die sind verteilt auf ungefähr 100 Gemeinden in 3 Diözesen und apostolischen Administratur, wie gesagt, große Entfernungen. Das sind dann die Nachkommen derer, die dorthin während der zaristischen Zeit oder auch während der stalinistischen Zeit deportiert wurden, vom Schwarzen Meer, von der Wolga oder auch aus den ukrainischen und ostpolnischen Gebieten, um in den Bergwerken zu arbeiten und die Steppe urbar zu machen. Wie gesagt, die Nachkommen sind dann zum Teil in ehemals deutschen oder noch polnischen Dörfern, die sich sogar ein bisschen in ihrer Charakteristik unterscheiden, sodass man, wenn man sich ein bisschen auskennt, durchaus sehen kann, wie die geprägt sind. Die Deutschen waren ja eher die Handwerker, die Polen waren eher die Bauern. Und nachdem jetzt zunehmend die Europäer das Land verlassen, auch wegen der sehr nationalen Politik der Regierung Nazarbayev, und Kasachen diese Plätze einnehmen, tun sie sich natürlich sehr schwer, erstmal diese Erfahrung wieder zu gewinnen, um die Infrastruktur des Landes in Gang halten zu können. Denn wenn man sich mit Fruchtfolgen nicht auskennt oder das technische Verständnis nicht hat, dann ist es eben gar nicht so einfach, nur mit der Bedienungsanleitung und dem Handbuch alle diese Dinge in relativ kurzer Zeit zu übernehmen. Und die katholische Kirche ist im Umbruch. Es gehen, wie gesagt, viele weg. Es kommen kaum Kasachen, die ja Muslime sind, nach. Und dieser Prozess ist für die katholische Kirche im Augenblick schwierig.
Wenn Sie das so ein bisschen zusammenfassen, Sie sind ja ein Spezialist, Sie haben das Land mehrfach besucht. Was muss da noch alles getan werden, damit man da von einer guten Infrastruktur auch in den Diözesen sprechen kann?
Wir haben ja eine sehr bodenständige Volksfrömmigkeit. Die Gemeinden, die die priesterlose Zeit der Sowjetunion überdauert haben, haben sich immer wieder zum Gebet getroffen, haben Rosenkranz gebetet, haben andere Gebetsformen gepflegt. Und die sieht ihnen bis heute sehr wertvoll. Und ich finde das auch bewundernswert, wie es möglich war, die Kirche durch diese schwere Zeit der Verfolgung am Leben zu halten. Es hat aber auch zur Folge, dass dort sehr wenig Katechese, sehr wenig Erwachsenenbildung war. Und es sind dann nach der Zeit der Wende Priester aus Europa, aus Polen, aus Deutschland zum Beispiel dorthin gegangen und haben dort versucht, an das anzuknüpfen, was sie vorfanden. Teil sind es aber auch Priester und Ordensleute, die recht rückgewandte Vorstellungen von Kirche und von Liturgie haben. Das bedeutet, sie pflegen dort Gottesdienstformen, die in Deutschland nur im Ausnahmefall praktiziert werden. Also zum Beispiel die sogenannte vorkonziliare Liturgie oder im alten Ritus. Also ich will sagen, es ist einfach ein anderes Kirchenbild. Es geht mehr davon aus, dass möglichst viele Opfer gebracht werden müssen, um möglichst viel Heil zu erlangen. Und es steht nicht die Kommunion der Gemeinde, die Partizipation der Gemeinde im Vordergrund. Wenn zum Beispiel der Priester immer morgens Messe feiert, nachdem er aufgestanden ist und die Gemeinde gar nicht ganz genau weiß, wann an den Werktagen der Gottesdienst stattfindet und deswegen auch nicht teilnehmen kann. Das ist natürlich jetzt ein Extrembeispiel, das ist nicht die Regel. Und das gilt insbesondere auch nicht für die eben erwähnte Diözese Karaganda.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke vorab für das Gespräch. Martin Buschermühle, Berater von Renovabis. Vielen lieben Dank.